Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Umbrüche in Wirtschaft und Gesellschaft machen heute vielen Menschen Angst. Die Zukunft ist unsicher, die Existenzgrundlagen drohen wegzubrechen. Entsprechend groß ist die Sehnsucht nach Geborgenheit. Sie entspricht einem menschlichen Urbedürfnis. Was braucht es, damit Menschen sich allen Unsicherheiten zum Trotz geborgen fühlen? Auskunft gibt der Theologe und Religionspsychologe Anton Bucher. Er ist auf einem Bauernhof im Luzerner Hinterland aufgewachsen und seit vielen Jahren als Professor in Salzburg tätig. Lorenz Marti hat mit ihm gesprochen.
Anton Bucher, Sie sind auf einem Bauernhof im Luzerner Hinterland aufgewachsen, zusammen mit 5 Geschwistern, mit vielen Tieren natürlich. Und wenn ich mir diesen Bauernbuben so vorstelle, auf dem Land, in einer damals weitgehend noch intakten Natur, dann scheint das Geborgenheit pur zu sein. War das auch in Wirklichkeit so?
Es gab sehr viele Momente von Geborgenheit. Es ist nicht alles ideal gewesen. Ich habe sehr schöne Erinnerungen. Orte der Geborgenheit auf dem Heuboden oben, wo wir Höhlen gegraben haben, oder Geborgenheit, wenn wir so ein frisch geworfenes Kalb streicheln durften, oder Geborgenheit am Samstagabend, wenn die Mutter jeweils das Brot gebacken hat und der Duft aus dem Backofen das ganze Haus durchströmt hat, oder einmal, wie die erste Waschmaschine ins Haus kam, ist diese Kartonhülle nicht weggeschmissen worden, die durften wir behalten, haben daraus ein kleines Haus gemacht und haben uns da hinein verkuschelt. Das ist wahr geborgen. Aber es gab auch Momente der Ungeborgenheit, der Unsicherheit. Geborgenheit hat ja sehr intensiv auch mit der Sicherheit zu tun. Wenn die Mama beispielsweise den 5 Liber nicht hatte, um die Schulversicherung zahlen zu können, waren zum Teil auch Ängste da oder wenn Krankheiten da waren. Aber wenn ich so die Summe bilanzieren müsste oder dürfte, bin ich sehr, sehr dankbar, in einer solchen Umgebung aufgewachsen zu sein. Auch die Geborgenheit mit den Geschwistern. Am Anfang hatten wir noch kein eigenes Bett, durfte das teilen mit dem kleinen Bruder. Dann unter die Decke kuscheln, es waren wirklich auch sehr, sehr schöne Momente. Hinzu kam auch noch Geborgenheit, dann im Dorf drin, Geborgenheit einer katholischen Gemeinde, die Maiandachten, wo die schönen Marienlieder gesungen worden sind, der Duft von Weihrauch in der Kirche drin, oder dann so die Imagination, dass so über uns Maria so eine Himmelsmutter ist, bei der wir immer irgendwie unter dem Mantel bleiben dürfen. Es war schön. Aber es war auch gut so, dass es nicht immer so geblieben ist. Wir müssen ja auch einmal hinaus ins sogenannte feindliche Leben.
Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Vielleicht zuerst noch zum Begriff Geborgenheit. Was steckt eigentlich hinter diesem Begriff?
Zunächst finde ich, ist es ein wunderschönes Wort. Es hat vor einigen Jahren eine Enquete gegeben von einem deutschen Sprachinstitut. Was ist eigentlich das schönste deutsche Wort? Da ist herausgekommen, auf den Vorschlag einer tschechischen Studentin hin, im Tschechischen kennt man das Wort Geborgenheit gar nicht, dass Geborgenheit das zweitschönste Wort ist. Übrigens nach Habseligkeit. In Geborgenheit steckt vor allem drin, dass es ein Gefühl ist, ein Gefühl der Sicherheit. Geborgenheit assoziiert auch die meisten Menschen, wenn man sie befragt, an etwas Warmes. Natürlich kann man auch in einem Iglu drinnen geborgen sein, aber wahrscheinlich nur dann, wenn man auch in ein warmes Fell eingehüllt ist. Geborgenheit ist ein Erleben, wo ich nicht weiter von mir aus aktiv werden muss. Und letztlich ist es, würde ich sagen, ein Geschenk. Und hat primär vor allem mit Sicherheit zu tun, aber auch damit, dass ich in diesem Zustand einfach so sein darf, wie ich bin. In Faust 1 lässt Goethe den Heinrich irgendwo sprechen: Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Das ist für mich eine sehr schöne Umschreibung von Geborgenheit.
Die Griechen verwendeten für Geborgenheit das Wort Oikos, das heißt Haus. Geborgenheit könnte also heißen, sich zu Hause zu fühlen, wo und wann auch immer.
Ja, ich finde das eine sehr schöne Umschreibung, und Haus kann man auch im zweifachen Sinn verstehen. Räumlich für viele Menschen ist ihr Heim primär der Ort der Geborgenheit, vielleicht auch noch der Garten, die Wohnung, die traulich eingerichtet wird mit warmen, kuscheligen Nischen. Aber man kann es, und so halte ich es auch für mich persönlich, in einem übertragenen Sinne verstehen, dass ich auch in mir selber zu Hause bin. Haus, würde ich meinen, ist ein Ursymbol der Geborgenheit und aufschlussreich sind für mich da vor allem Kinderzeichnungen. Was ist das häufigste Motiv von Kinderzeichnungen? Zum einen Menschen, aber insbesondere auch das Haus und dazu malen dann Kinder vielfach auch einen Tisch, wo man geborgen ist. Aber ich würde es nicht so eng sehen, dass Geborgenheit nur in diesem räumlichen Zuhause möglich ist, sondern dann letztlich, dass wir uns überall in diesem Sein, in dieser wunderbaren Schöpfung geborgen fühlen können.
Das Haus mit seinen Wänden, dem Dach über den Kopf, das vermittelt ein Gefühl von Schutz, von Aufgehobensein, von Sicherheit. Wir haben vorhin schon von Sicherheit gesprochen. Heute fühlen viele Menschen sich aber nicht mehr so sicher. Die Wirtschaft steckt in einer Dauerkrise. Arbeitsplätze, Renten sind gefährdet. Auch Beziehungen erweisen sich oft als brüchig. Was passiert, wenn wir dieses Gefühl von Zuhause sein, von Aufgehobensein verlieren?
Das ist sicherlich ein enormer Verlust an Lebensqualität und die Entwicklung ist für mich zum Teil auch wirklich besorgniserregend. Es hat schon vor einigen Jahrzehnten so die Analyse eines Philosophen gegeben, dessen Name mir entfallen ist, so der unbehauste Mensch, der heutzutage auch sehr mobil sein muss, dem es vielleicht zusehends schwieriger fällt, auch Wurzeln schlagen zu können. Ich glaube, wir können erst dann unsere Flügel ausbreiten, wenn wir auch Wurzeln geschlagen haben, wo und wie auch immer. Und epidemiologisch kann sich das auch dahingehend äußern, dass wir zusehends mehr Mitmenschen in unserer Gesellschaft haben, die in melancholische Verstimmungen geraten, die in Depressionen geraten oder die ihr Leben in Einsamkeit führen. Einsamkeit ist für mich auch eines so der Gegenstücke auch von Geborgenheit. Und wenn wir beispielsweise bedenken, dass so in den 50er Jahren, so in der Nachkriegszeit, hat es kaum Menschen mit der depressiven Verstimmungen gegeben. Mittlerweile ist das aber doch die psychische Volkskrankheit Nummer eins, von der in jedem Jahr 10-15% unserer Mitbürger und Mitbürgerinnen betroffen sind. Das erachte ich, wie schon gesagt, für besorgniserregend.
Orte, wo wir uns geborgen fühlen, wie die Familie. Wir haben vorhin vom Bauernhof gesprochen, auf dem Sie aufgewachsen sind. Familie, Wohnung, der Wohnort, vielleicht auch der Arbeitsplatz, je nachdem. Orte, wo wir uns geborgen fühlen, können auch als eng, vielleicht sogar als zu eng empfunden werden. Kann es auch ein zu viel an Geborgenheit geben?
Ja, gute Frage. Ich glaube, ein zu viel an Geborgenheit kann es nicht geben. Natürlich gibt es die Phänomene so Überbehütung oder Bemutterung, aber das ist für mich dann nicht mehr Geborgenheit. Wenn ich mich eingeengt fühle, dann kann auch Angst entstehen. Angst ist auch das pure Gegenteil von Geborgenheit. Und das Ideale liegt für mich, wie auch schon für Aristoteles, eigentlich immer in der Mitte. Weder ein zu wenig an Geborgenheit, wo wir dann unbehaust sind, keine Wurzeln schlagen können, aber auch kein zu viel, weil das dann einfach enge wird und uns erschwert, dann auch zu wachsen und zu reifen. Wie ich schon auch gesagt habe, müssen wir auch einmal hinausgehen. Und es ist auch gut so, dass unsere Vorfahren nicht immer an den Orten ihrer Geborgenheit da geblieben sind. Das sind ja die Höhlen gewesen oder so. Wenn da nicht auch ein bisschen Neugierde gewesen wäre, ein paar Dopaminschübe, die hinausziehen, wären wir wahrscheinlich immer noch in den Höhlen drin, irgendwo in der Beatenfluh. Aber wahrscheinlich kaum hier im Studio des Schweizer Radios.
Ein Urbild der Geborgenheit ist das Paradies. Nach dem biblischen Mythos wurden Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten. Sie verloren damit ihre Unschuld und eben auch ihre Geborgenheit. Was ist da genau passiert?
Ja, gute Frage. Zunächst einmal weiß ich gar nicht, ob Adam und Eva sich im Paradies geborgen fühlten. Wenn sie immer nur im Paradies waren, dann war das auch ihre Welt. Geborgenheit bedeutet auch die Kontrasterfahrung, dass wir einmal ungeborgen sind, Adam und Eva draußen in der Wüste, in der Steppe, der Kälte, den Winden, dem Sturm und so weiter preisgegeben. Was damals passierte, darüber gehen die Meinungen natürlich sehr auseinander. Ich habe gelernt, nach so einem Religionsunterricht, die sind eben nicht brav gewesen, die haben eigentlich gehorcht. Mittlerweile sehe ich diese Paradiesgeschichte auch ein bisschen anders. Mit dem Dichter Friedrich Schiller, der davon gesprochen hat, dass der Griff zum Apfel ist die erste Freiheitstat des Menschen gewesen. Und ohne diesen Griff wäre unsere Menschheitsgeschichte, die auch eine Freiheitsgeschichte, so nicht passiert. Das hat auch wieder damit zu tun, schon angedeutet habe, dass wir nicht immer am gleichen Ort bleiben können, auch wenn wir uns da geborgen fühlen, sondern dass wir hinaus müssen. Und das Paradies wird ja dann umso attraktiver, wenn ich auch das Gegenstück davon kenne, die Unwirtnisse, die Wildnis, die Kälte, die Bedrohung. Es ist wie alles im Leben letztlich Kontrasterfahrung.
Spiegelt sich in dieser Geschichte der Vertreibung aus dem Paradies eine Entwicklung, wie wir sie eigentlich alle irgendwie durchmachen müssen, besonders natürlich beim Übergang von der frühen Kindheit ins Jugendlichen- und Erwachsenenalter?
Ja, das sehe ich auch so. Man kann das durchaus auch auf diese biblischen Bilder beziehen, die persönliche Entwicklung des Menschen. Wir können nicht immer in den Armen von Mama und Papa liegen bleiben. Wir müssen laufen lernen, müssen auch hinfallen, uns Beulen holen oder so. Wie ich schon gesagt habe, auch hinaus ins Leben.
Und das sagt ja auch der biblische Mythos, nachdem ein Engel mit einem feurigen Schwert den Weg zum Garten Eden versperrt. Es gibt also kein Zurück in diese paradiesische Geborgenheit des Anfangs.
Ja, voll und ganz nicht mehr. Das wäre dann jetzt psychologisch gesprochen die Regression. Aber ich glaube, dass es immer wieder Erfahrungen gibt in unserem Leben, wo wir uns auch paradiesisch geborgen fühlen. Im Geschenk der Liebe, wenn Verliebtsein erwidert wird, in der Erotik, oder wenn man einen frisch geborenen Enkel in den Händen tragen darf. Es gibt immer wieder diese Momente, die wirklich paradiesisch sind, aber es kann kein Dauerzustand sein. Und es sollte diese Sehnsucht so nach dem Paradies nicht regressiv sein. Das führt dann oft dann zu Suchterkrankungen, zu Drogen und so weiter. Aber das wäre dann eine Geborgenheit, die nicht wirklich ist, sondern uns in der Entwicklung eher lähmt und hindert.
In dieses Kapitel gehört ja auch, dass das Bedürfnis nach Geborgenheit auch ausgenutzt und missbraucht werden kann. Wo leuchten für Sie da die Warnlampen? Wann droht der Missbrauch dieses urmenschlichen Bedürfnisses nach Geborgenheit?
Für mich eine zentrale Kategorie ist in dem Zusammenhang vor allem die Freiheit. Wenn ich die Erfahrung mache, dass ich da irgendwie funktionalisiert werde, wenn ich manipuliert werde oder wenn ich so in religiösen Gruppierungen, ich habe als Jugendlicher die Erfahrung gemacht, einmal so in Ekstase, in ein Gruppengefühl hineingezogen werde, wo ich voll und ganz in einer Gruppe aufgehe, dann wird es gefährlich. Und diese Phänomene, also diese Massenphänomene hat es immer wieder gegeben. Ich habe in meiner neuen Heimat in Österreich auch mit Zeitzeugen noch gesprochen, die sich an die Hitlerjugend erinnert. Die haben sich zum Teil dort total geborgen und aufgehoben gefühlt. Sie waren ein Leib und eine Seele und wir alle wissen ja, wo das dann auch hingeführt hat. Zentrales Kriterium, meine Selbstbestimmung und meine Freiheit als Mensch.
Es ist offensichtlich gar nicht so leicht, mit dieser Freiheit umzugehen. Zwar gewinnen wir mit der Vertreibung aus dem Paradies Freiheit und Verantwortung, wir sind aber auch bis zu einem gewissen Maß schutzlos. Wir sind ausgesetzt, immer auch gefährdet. Ist es denn unser Schicksal, dass wir auf dieser Erde nie ganz zu Hause sind, wie Heinrich Böll einmal gesagt hat?
Ja, es wird so sein. Ich halte da sehr hohe Stücke auf den Augustinus. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. So fangen ja die Konfessiones an. Ich würde aber jetzt nicht so weit gehen, dass das gesamte Leben nur schutzlos ist. Wir dürfen immer wieder die Erfahrungen von Heimat und auch Geborgenheit machen. Und wenn wir so diese Raststätten oder diese Tankstellen nicht hätten, ich weiß nicht, ob ich jetzt rede ganz persönlich von mir, mein Leben hätte bewältigen können oder hätte bestehen können, nicht ohne immer wieder die Erfahrungen auch von Geborgenheit in den Armen eines lieben Menschen, in einer Gruppe von gleichgesinnten Wissenschaftlern, aber auch so im Brauchtum drin, wenn man gemeinsam etwas unternimmt, oder auch die Geborgenheit in der Natur, wenn man auf einem wunderschönen Berg steht, herrliche Fernsicht, auch das kann Geborgenheit sein. Geborgenheit kann überall sein, aber ohne zumindest gelegentlich diese Erfahrung glaube ich nicht, dass wir das Leben bewältigen können. Wir sind angewiesen auf Geborgenheit, und das zeigt sich etwa auch so in der Forschung, etwas, das mich sehr, sehr beeindruckt hat. Das sind die Experimente von einem Harlow gewesen. Der hat mit Rhesusaffen experimentiert und hat die vor die Wahl gestellt. Sie waren hungrig, sie durften sich so an eine gittrige Attrappe legen, wo eine Milchflasche drin war. Sie durften sich aber auch auf ein Fell legen, ohne Milchflasche. Ein Fell, das sehr ähnlich war demjenigen der Mutter. Auch wenn diese Rhesusaffen hungrig waren, sie wollten nicht zur Milchflasche, sie haben sich an das Fell gekuschelt, um da geborgen zu sein. Wir Menschen sind zutiefst auch Geborgenheitswesen.
Ich bin im Gespräch mit dem Salzburger Theologen und Religionspädagogen Anton Bucher. Unser Thema: Geborgenheit. Anton Bucher, Sie erforschen auch die Psychologie der Spiritualität. Spiritualität definieren Sie als Verbundenheit. Verbunden zu sein, dazu zu gehören, das ist ja auch ein wesentliches Element von Geborgenheit.
Ja, auf jeden Fall, übrigens auch mit Religion. Religion, eine der Deutungen sagt ja Rückbindung, die Verbindung mit einem höheren göttlichen Wesen, das natürlich sehr unterschiedlich benannt wird, aber letztlich das eine ist. Und Spiritualität als Verbundenheit, das ist mir erst so in den letzten Jahren mehr und mehr deutlich geworden. Ich glaube, es macht einen enormen Unterschied. Ich möchte ein Beispiel festmachen. Jetzt haben wir diese wunderschönen Winternächte, und wenn da kein Smog ist, eine klare Sicht, dann dürfen wir in das unendliche All hinausschauen. Wir sehen die glitzernden Sterne in unserer Milchstraße drin, unserer Milchstraße, die ja nur so ein kleiner Teil von allem ist. Und da habe ich einmal bei dem Philosophen Blaise Pascal gelesen, der an einer Stelle schildert, wie er da hinausschaut und wie ihn eisiges Entsetzen packt vor diesen Tiefen, vor diesen eisigen und schweigenden Räumen. Und ich denke, dass es da einen enormen Unterschied macht, ob ich mich selbst auch mit diesen fernen Galaxien irgendwie auch verbunden fühle. Ist ja alles verbunden, sagen uns auch die Quantenphysiker. Und wenn ich diese Erfahrung machen darf, ist das ein ganz anderes Lebensgefühl. Es ist letztlich existenzielle Geborgenheit, vielleicht sogar kosmische Geborgenheit, vielleicht das Höchste, was wir in diesem Leben erlangen können.
Und wo machen Sie denn konkret eine solche Erfahrung? Können Sie uns da ein Beispiel geben?
Also beispielsweise, wenn man in Salzburg ist, auf dem Gaisberg oben, und man über diese Ebene schaut, und wenn die Sonne in den Staufen hineinversinkt und wenn die letzten Strahlen das Auge treffen, wenn dann im Grunde genommen alles irgendwie eins wird miteinander. Und da hineinfügt sich dann das, was ich zum Teil auch von Quantenphysikern, die ich nur eingeschränkt verstehe, gelernt habe, dass so auf der atomaren Ebene im Grunde genommen alles miteinander verbunden und vernetzt ist. Nur leben wir oft so, dass, wenn wir beispielsweise einen Baum betrachten, ein Baum ist einfach ein Baum. Der Dichter Hermann Hesse hat im Baum, hat in den Bäumen auch seine Brüder gesehen, und daran ist nun einmal etwas Wahres daran, wenn man bedenkt, dass in den Chlorophyllen dieser Bäume der Sauerstoff entsteht, den wir dann atmen. Das ist im Grunde genommen ein lebendiger Austausch, letztlich eine Einheit. Und wenn es einem geschenkt ist, die Natur so zu erfahren, dann fühlt man sich in ihr auch aufgehoben, eingebettet, in ihr geborgen. Und es zeigt sich auch, dass Menschen, die die Gnade haben, diese Erfahrung machen zu dürfen, sich auch eher mit ihren Mitmenschen diese soziale Verbundenheit auch erspüren können, verbunden sein durch das einzigartige Wunder des Lebens, das uns allen auch geschenkt ist.
Das heißt, dass die Verbundenheit mit dem Kosmos, mit der Natur, nahtlos übergeht in die Verbundenheit mit anderen Menschen.
Ja, in meinem Studium damals hat mich ein Buch sehr beeindruckt, nämlich haben viele Bücher beeindruckt, aber eines, das dazugehörte, war vom Schopenhauer, «Die Welt als Wille und Vorstellung». Da habe ich die Formel gelernt aus dem Hinduismus, Tat, Tvam, Asi. Der andere, der bist auch du. Und da meine ich auch gelernt zu haben, dass wenn ich einen anderen etwas Gutes tue, tue ich dem Leben an sich etwas Gutes. Und insbesondere auch, dass ich anderen Menschen etwas zutraue. Beispielsweise in der Erziehung, das ist ja auch mein Metier, so die Pädagogik. Ob Schülern, Schülerinnen zugetraut wird, dass sie auch etwas können. Und warum ist das wichtig? Weil es vor allem auch dem Selbstwertgefühl enorm förderlich ist. Und Menschen, die einen stärkeren Selbstwert haben, denen gelingt es dann auch viel, viel leichter, auch in eher stressigen Lebenssituationen, an unwirtlichen Orten oder so, Erfahrungen auch der Geborgenheit zu machen.
Erfahrungen von Geborgenheit und Verbundenheit mit anderen Menschen oder auch in der Natur gegenüber dem Kosmos, solche Erfahrungen weisen ja über den Moment hinaus auf etwas Tieferes hin. Sie haben sozusagen eine transzendente Qualität. Für religiöse Menschen weisen sie natürlich auch auf eine höhere Macht hin, wie immer die auch heißen mag.
Ja, es gibt unterschiedlichste Religionen, unterschiedlichste Bilder. Aber von einem bin ich mehr und mehr überzeugt, dass wahrscheinlich das angemessene Symbol für diese höhere Macht das Licht ist. Licht ist ein Ursymbol. Was ist Weihnachten? Also bald ist das Licht, kommt in die Finsternis. Ohne Licht da kein Leben. Und von einigen Kernphysikern habe ich auch gelernt, dass dieser mit einer auch bisher noch nicht so richtig begriffenen Hintergrundsenergie auch in diesem Allrechnen, die sie auch mit dem Symbol von Licht, aber auch mit Geist in Beziehung bringen. Und ich glaube, wenn Menschen diese Erfahrung, vor allem auch des Lichtes, gemacht haben, unabhängig, ob sie in einer islamischen Tradition aufgewachsen sind, in einer hinduistischen oder wo auch immer, diese Menschen verstehen sich. Und diese Erfahrung kann Geborgenheit sein.
Wir haben von der Verbundenheit gesprochen, welche Geborgenheit schenken kann. Viele Menschen finden diese Verbundenheit auch im Brauchtum und in der Tradition, wo sie ein Gefühl von Aufgehobensein und von Heimat erfahren. Anton Bucher stärkt das Bedürfnis nach Geborgenheit, die konservative Seite in uns und die konservativen Kräfte in der Gesellschaft.
Das kann es durchaus, wobei die konservativen Kräfte ich nicht nur negativ sehen würde. Im Unterschied zu meiner studentischen, eher rebellischen Jugend. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nichts Konservativeres gibt als Kinder. Bei meinen Kindern das Weihnachtsfest, der Abend, der muss immer ganz genau gleich im Ablauf sein, jetzt auch sogar nach 30 Jahren oder so. Das hat auch etwas Gutes an sich. Es stiftet Heimat, es ist vertraut. Konservativ bedeutet ursprünglich auch bewahrend, aber natürlich gibt es auch den problematischen Konservativismus, den erstarrenden Konservativismus, auch und gerade in der katholischen Kirche in Österreich vielleicht ein bisschen ausgeprägter als hierzulande, in der Schweiz ein Konservativismus, der dann auch weitere Entwicklungsmöglichkeiten abwirkt. Brauchtum, was Sie auch kurz angesprochen haben, finde ich sehr, sehr wichtig, zeigt sich auch daran, wo kommt das her, es braucht es. Und wenn Menschen gemeinsame Bräuche vollziehen, lebendige Bräuche vollziehen, dann sind sie vielfach sozusagen ein Herz und eine Seele und im gemeinsamen Tun auch aufgehoben und geborgen. Aber natürlich kann auch das ausgenützt werden, funktionalisiert werden politisch. Es ist ja auch kein Zufall, dass gerade im Dritten Reich ein Anliegen auch war, zum Teil sehr alte Bräuche bis ins Germanische zurück, die wieder zu beleben, aber dann vielfach auch so mit dem Effekt, die Menschen dann förmlich aufzusaugen und ihnen die Individualität bzw. auch Freiheit zu nehmen.
Zum Brauchtum im erweiterten Sinne gehören ja auch die vielen kleinen unscheinbaren Rituale, die unseren Alltag strukturieren, vom Aufstehen am Morgen über die immer gleichen Abläufe im Verlauf des Tages bis zum Zähneputzen vor dem Zubettgehen. Stärken solche Alltagsrituale das Gefühl von Geborgenheit?
Oh ja, die Rituale, die hatten ja bis noch vor wenigen Jahrzehnten einen sehr schlechten Ruf, zumindest in der Pädagogik drin, Rituale. Das ist ja beim Bundesheer, das ist der Zapfenstreich, da läuft auch immer alles gleich ab. Aber die Rituale haben zu Recht eine Renaissance erlebt, weil sie uns auch sicherer machen. In einem Ritual drin weiß ich, ohne dass ich lang überlegen muss, wie ich mich zu verhalten habe. Und Sicherheit ist ja eine der stärksten Komponenten von Geborgenheit.
Wir haben am Anfang, Anton Bucher, von Ihrer Kindheit auf dem Bauernhof gesprochen. Wo und in welchen Momenten erleben Sie heute besonders starke Momente von Geborgenheit?
Ja, das hat sich schon ein bisschen verändert. Das kann überall der Fall sein. Das ist Geborgenheit, vor allem auch in der Seele einer sehr, sehr lieben Frau. Und was ich zusehends mehr erfahren habe, Geborgenheit auch so in der Gemeinschaft mit gleichdenkenden Menschen, Geborgenheit, vielleicht auch im Geist und in bestimmten Ideen drin. Aber ich glaube, dass wir uns letztlich im ganzen Kosmos zu Hause und geborgen fühlen können. Und ich halte sehr hohe Stücke auf dem Theologen Dietrich Bonhoeffer, der war in Berlin-Tegel im Gefängnis drin. Und auch in dieser wirklich unwirtlichen, bedrohlichsten Umgebung hat er den Vers geschrieben, von guten Mächten wunderbar geborgen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.